Guten Morgen und grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und Radio Maria. Am vergangenen Samstag hat die Woche für das Leben begonnen. In der Woche für das Leben engagieren sich die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland eine Woche lang für den Wert und die Würde des menschlichen Lebens. Und der Schutz des Lebens ist auch Radio Horeb ein großes Anliegen. Daher beteiligen wir uns an der Woche für das Leben und führen dazu Interviews mit interessanten Themen. So auch heute. Wir beginnen die Woche für das Leben bei Radio Horeb mit einem Interview mit dem Gynäkologen Dr. Rudolf Immann aus der Schweiz. Dort ist er Mitglied der Bioethikkommission und wir sprechen über die fatalen Nebenwirkungen von Pille und Spirale. Die Pille oder auch Anti-PBI-Pille, wie sie genannt wird, und die Spirale, die großen Errungenschaften des letzten Jahrhunderts. Unzählige Male verkauft bzw. von Ärzten verordnet zur Empfängnisregelung oder besser gesagt zur Empfängnisverhütung. Die Pille wird auch eingenommen als Lifestyle-Produkt. Die Hormone sorgen für schöne Haare und ein gutes Hautbild, wirken unter anderem gegen Akne. Sie mildert Menstruationsbeschwerden und sorgt für einen regelmäßigen Zyklus. Doch was wissen wir über die Nebenwirkungen der Hormonpräparate Pille und der Spirale? Welche verschiedenen Arten mit welchen Wirkmechanismen gibt es überhaupt? Wie wirken sie sich auf unseren gesamten Organismus aus? Welche erwünschten und auch sogar unerwünschten Nebenwirkungen gibt es, wie zum Beispiel den Abgang von befruchteten Eizellen? Und da sind wir auch schon bei einer Frage, die wir uns vielleicht als katholische Christen stellen würden. Ist uns die Einnahme bzw. das Tragen von Pille bzw. Spirale vom Glauben her erlaubt? Doch, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt hier die Gesundheitssendung. Wir wollen an dieser Stelle diesen Fragen nicht nachgehen. Wir wollen einfach mal von der Tatsache ausgehen, dass die Pille und auch die Spirale heute weit verbreitet sind in den westlich orientierten Ländern. Unser Gast ist der Gynäkologe und Geburtshelfer Dr. Rudolf Immann. Der gebürtige Augsburger lebt seit Jahren in der Schweiz. Dort ist er Mitglied in der Bioethikkommission der Bischofskonferenz, Vizepräsident der Schweizerischen Ärztevereinigung für die Achtung von menschlichem Leben. Er ist Gründer und Präsident von Human Life International Switzerland. Und seit Jahren setzt sich Dr. Immann für den Schutz des ungeborenen Lebens ein. Er ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet aus der Schweiz. Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Herr Dr. Immann.
Grüß Gott, Frau Wähler.
Herr Dr. Immann, bevor wir jetzt über die therapeutische Anwendung der Pille und auch Spirale sprechen, sollten wir vielleicht mal klären, ich steige gleich voll ins Thema ein, was ist das eine Spirale? Vielleicht hat der ein oder andere Hörer schon ganz oft den Begriff gehört, kann sich das in etwa vorstellen, doch wie würden Sie es als Mediziner beschreiben?
Die Spirale ist in der Regel ein T-förmiges Kunststoffgebilde, das entweder als reines Kunststoffgebilde in die Gebärmutter eingesetzt wird oder beschichtet mit Kupfer, mit einem Kupferdraht oder auch mit Hormonen an der Oberfläche. Die Wirkung der Spirale ist, das heißt die Absicht, die ursprüngliche Absicht ist die Empfängnisverhütung, indem eine Reizentzündung entsteht in der Gebärmutterschleimhaut, das ist allen Spiralen gemeinsam.
Mhm. Und wo finden jetzt Pillen und Spiralen in der Regel so ihre Anwendung?
Sie haben gesprochen von therapeutischer Anwendung. Bei der Spirale geht es vor allem in der Region der Abänderung bei Blutungsstörungen darum, dass man sie einsetzen kann zur Regulierung dieser Blutungsstörungen, aber das ist nur bei der Hormonspirale der Fall.
Mhm.
Bei der Pille sind gewisse angebliche therapeutische Anwendungen bekannt. Das heißt, sie haben vorher schon Menstruationsregulierung genannt, dann die Pille als Lifestyle-Produkt, zum Beispiel die Jasmin-Gruppe wird eingesetzt mit der Behauptung, dass die Haut sich verbessert. Das stimmt zum Teil. Dann wird dort auch gesagt, dass die Gewichtszunahme geringer ist oder sogar eine Gewichtsabnahme. Das ist nur ganz bedingt der Fall. Die jungen Mädchen werden vor allem damit beworben. Die anderen Pill-Benefits sind fast immer mit anderen, weniger schädlichen Hormonpräparaten oder anderen Medikamenten behandelbar.
Also wenn wir die Frage stellen, wo finden Pille und Spirale ihre therapeutische oder ihre Anwendung, kann man sagen, zur Empfängnisverhütung in den meisten Fällen, bei den meisten Frauen. Gut, jetzt lassen Sie uns mal über die einzelnen Wirkmechanismen sprechen von Pille und Spirale. Wir fangen mit der Anti-BB-Pille an. Was bewirkt sie in unserem weiblichen Organismus?
Die Pille wird, wie gesagt, zur Empfängnisverhütung eingesetzt. Sie hat vier Wirkmechanismen. Das ist zum einen die Eisprunghemmung, die die Ausreifung bzw. den Eisprung verhindern soll. Das geschieht in der Regel so um die 90%. 10% der Durchbruchovulationen sind bekannt. Das zweite ist die Eindickung des Zervixschleimes, das heißt des Schleimes im Muttermund-Halskanal. Dadurch sollen die Spermien verhindert werden, in die Gebärmutter und die Eileiter aufsteigen zu können. Dazu ist zu sagen, dass zur Zeit eines Eisprungs, gerade einer Durchbruchovulation, so viel Östrogen gebildet wird im Eibläschen, dass dieser Schleim sich wieder verflüssigt und somit unwirksam wird im Sinne des Verhinderns eines Aufsteigens der Samenzellen. Davon redet man praktisch nicht. Das muss aber rein logisch schon der Fall sein, denn es gibt ja unter der Pille hinreichend Schwangerschaften und die können ja nur entstehen, wenn Samenzellen durch den Muttermund-Halskanal aufsteigen und schließlich eine Eizelle treffen zur Befruchtung. Das dritte ist der Endometriumfaktor, das heißt, die Gebärmutterschleimhaut wird unter der Pille ungenügend aufgebaut. Manchmal bleibt sie ganz, ganz dünn, sodass sie nicht vorbereitet ist für die Einnistung eines befruchteten Eies. Das ist eine Nidationshemmung, eine Einnistungshemmung. Das vierte ist der Eileiterfaktor. Dadurch wird im Eileiter die glatte Muskulatur gelähmt, mehr oder weniger, und zwar durch den Progesteron-Gelbkörperhormonanteil in der Pille, wodurch der Embryo langsamer durch den Eileiter transportiert wird und meistens nicht rechtzeitig zur lebensrettenden Einnistung gelangt. Das ist der zweite nidationshemmende Faktor. Der wird unterstützt natürlich durch die Sekretflüssigkeitsveränderung im Eileiter. Denn es sind eine Menge Faktoren erforderlich, um zum Gelingen einer Befruchtung vorher schon und dann nachher auch für die Einnistung. Man nennt das Desynchronisation dieser Vorgänge und die sind für den Embryo meistens tödlich.
Was weiß man denn über das Eingreifen der Hormone doch in diesen doch empfindlichen Hormonhaushalt der Frau?
Der Hormonhaushalt der Frau ist bestimmt durch ganz viele kleine Körperchen, die Rezeptoren. Normalerweise kommen die natürlichen Hormone dort zur Wirkung. Bei der Pille sind es die künstlichen Hormone und dadurch verändern sich sehr viele Vorgänge im Körper, das kann bis zum Gehirn reichen. Es hat auch im Gehirn sehr viele Östrogenrezeptoren. Als Beispiel dafür gelten ja psychische Veränderungen unter der Pille, zum Beispiel depressive Verstimmungen bis zu Depressionen. Insofern ist es nicht nur auf den Genitaltrakt beschränkt, was diese Hormone bewirken, selbstverständlich dann auch, was die Krebsentstehung anbelangt. Zum Beispiel hat die Weltgesundheitsorganisation die Pille als krebserregend für den Muttermundskrebs, für den Brustkrebs und für den Leberkrebs definiert. Das war schon 2005. Es gibt aber auch eine gewisse Schutzwirkung für bestimmte Krebsarten. Das ist der Gebärmutterschleimhautkrebs und das ist der Eierstockkrebs. Wenn man aber diese reproduktiven Karzinome gegeneinander aufrechnet, ist das eindeutig zu Ungunsten der Pille. So hat ein Kollege in den USA berechnet, dass pro Jahr 80.000 Karzinome durch die Pille entstehen nach Abzug dieser Schutzwirkung.
Also wenn gesagt wird, die Pille schützt nun vor Krebs, muss das differenziert werden.
Genau.
So, es gibt auch Todesfälle durch die Pille, stimmt das?
Ja, vor allem diese Thromboembolien, die durch die Pille entstehen, können zu gefährlichen, lebensgefährlichen Lungenembolien führen. Und die Todesrate der Pille, die beträgt je nach Autor 3,5 bis 5 Todesfälle pro 100.000 Frauen. Erschreckend ist der Vergleich mit Lipobay. Das ist vielleicht vielen Zuhörern noch bekannt. Das ist ein Cholesterinsenker. Der wurde nach 52 Verdachtstodesfällen vor einigen Jahren aus dem Handel gezogen.
Also insgesamt 52 Verdachts.
Insgesamt, ja, weltweit. Und der hat eine Todesrate gehabt von 0,2 pro 100.000 Frauen. Die Pille hat also eine circa 20-fache Todesrate gegenüber Lipobay und ist immer noch im Handel. Es gibt sogar einen Autor, der sagt, es seien im Durchschnitt, wenn man auch die mittelalterlichen Frauen berücksichtigt, sogar 20 Todesfälle pro 100.000 Frauen. Das sind Dimensionen, die man sonst in der Medizin nicht ohne weiteres toleriert, es sei denn zur Krebsbehandlung.
Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Die Todesfälle sind nicht nur bei älteren Frauen aufgetreten, sondern auch bei jungen Frauen.
Also auch bei jungen.
Unter 30, unter 40 Jahren.
Unter 20 sogar.
Was? Ui.
Und es gibt da Studien, die eindeutig zeigen, dass gewisse Pillen in der ersten Zeit, in den ersten Monaten nach Einnahme zu diesen gefährlichen Lungenembolien führen. In der Schweiz hatten wir letztes Jahr den Fall einer 16-Jährigen, das heißt, da war sie schon 19-jährig, die hatte nach kurzer Einnahmedauer eine schwere Lungenembolie, damit eine Hirndurchblutungsstörung, die ist schwer behindert, muss zeitlebens ernährt werden und ist praktisch pflegebedürftig. Und der zweite Fall war eine 21-jährige Frau, die hatte sie auch nur kurz genommen, die starb an der Pille, die war sogar bei 2 bis 3 Ärzten und es wurde da nicht an die Pille gedacht. Also es sind nicht nur ältere Frauen, ab 35 steigt die Todesrate natürlich massiv an, unterstützt durch Rauchen, Bluthochdruck etc.
Kommen wir nochmal zurück zu den Wirkmechanismen der Pille. Sie haben unter anderem auch gesagt, dass die Pille dabei hilft, dass in der Gebärmutter, also kein Gebärmutterschleim aufgebaut wird. Helfen Sie mir, wenn ich es zu laienhaft ausdrücke. Und somit ein befruchtetes Ei sich nicht einnisten kann.
Ja, es ist so, dass diese Gebärmutterschleimhaut durch den Gelbkörperanteil der Pille schlecht aufgebaut wird. Das heißt, sie erreicht niemals die Dicke von 8-9 Millimetern, wie es im Zyklus sonst macht, kurz vor dem Eisprung, sondern sie beträgt dann vielleicht 1 Millimeter, 2 Millimeter und ist nicht vorbereitet für die Einnistung des Embryos, nebst eben diesem Eileiterfaktor, der sehr, sehr wichtig ist. Als sehr wichtig empfunden wird, zum Teil aber auch verschwiegen wird. Wenn man den auch noch nennt, dann ist die Pille in der Hinsicht noch schlechter zu bewerten.
Also hat die Pille, um es ganz deutlich zu sagen, sie hat eine abtreibende Wirkung. Wie ist denn das Ausmaß einzuschätzen der Frühabtreibungen, ich nenne das jetzt auch mal ganz direkt, durch die Pille?
Da haben verschiedene Berechnungen stattgefunden. Eine erscheint mir besonders wichtig, das ist die von Bayle, das ist ein französischer Arzt. Der hat den Embryo Destruction Index herausgefunden, der bezogen ist, ähnlich wie der Pearl Index, auf 100 Frauenjahre. Der Pearl Index sagt aus, dass Frauen, die, sagen wir, wenn 100 Frauen ein Jahr lang die Pille nehmen und zwei werden schwanger, dann ist der Pearl-Index 2. Dazu müssen aber wesentlich mehr Eisprünge stattfinden. Und davon geht Bayle aus. Er sagt, der Embryo Destruction Index beträgt 3 bis 10. Und wenn man das dann umrechnet auf die Anwenderinnen in einem Land, dann kommt man auf erschreckende Zahlen. Für Deutschland wären das ungefähr 250.000 Nidationshemmungen und damit Frühabtreibungen pro Jahr. Und weltweit sind das zwischen 3 und 11 Millionen.
Aber stimmt es jetzt? Es gibt ja auch Frauen, die legen da schon ein Augenmerk drauf und sagen, nein, ich möchte eine Pille mit einem anderen Wirkmechanismus. Stimmt es, dass Ärzte eine andere Auffassung haben in Bezug auf Schwangerschaft, wann sie beginnt?
Da müssen wir etwas weiter zurückgreifen. Zunächst hat das Gesundheitsministerium in den USA 1963 gesagt, Abtreibung sind Maßnahmen, welche die Lebensfähigkeit der Zygote, also des Embryos, zwischen Befruchtung und Geburt beeinträchtigen. Und das stimmt und ist auch wissenschaftlich absolut korrekt. Das hat nicht allen Leuten gefallen, vor allem auch gewissen Gynäkologengesellschaften. Und dann hat das American College of Obstetricians and Gynecologists, also die amerikanische Gynäkologengesellschaft, 1965 definiert, Konzeption ist die Einnistung der befruchteten Eizelle. Das heißt, die Schwangerschaft beginnt nach dieser Definition nicht mehr bei der Befruchtung, sondern bei der Einnistung des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, die ersten 14 Tage nach der Befruchtung sind demnach schutzlos. Alles, was dort an Eingriffen erfolgt, wird nicht als Abtreibung einer Schwangerschaft definiert. Insofern, wenn Sie zu einem Gynäkologen gehen und sagen, ist die Pille früh abtreibend, dann sagt er gemäß dieser Definition nein. Und das ist sogar im deutschen Strafgesetz so festgeschrieben, dass Eingriffe vor der Einnistung nicht als Abtreibung gelten und daher straffrei. Somit werden also quasi die Gynäkologen oder Ärzte allgemein entlastet, die Pharmafirmen, die Frauen, die Pille und Spirale bewirken.
Jetzt wird der ein oder andere sich vielleicht wundern und fragen, ja, warum ist denn diese Frage so wichtig, Herr Dr. Ehmann?
Weil wissenschaftlich gesehen und auch ethisch gesehen beginnt das Leben bei der Befruchtung. Und wenn wir jetzt zwischen Befruchtung und Einnistung dieses Leben vernichten, ist das aus moralischen Gründen, nicht nur aus religiösen Gründen, aber aus moralischen Gründen generell, ist das sehr, sehr entscheidend. Zumindest müssten die Frauen darauf aufmerksam gemacht werden. Und das fordert auch eine Feministin, die German Greer aus Australien, die sagt, man täuscht die Frauen heutzutage, indem man die Pille, die sie nennt sie ausdrücklich, als empfängnisverhütend anpreist, wobei die Pille ja abtreibend ist. Und das hat mich beeindruckt, dass eine militante Feministin hier differenziert und ganz klar sagt, nein, sie sagt sogar, es ist nicht bewiesen, dass die Pille die Befruchtung verhindert.
Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, hat jede Pille jetzt eine abtreibende Wirkung?
Ja, jede Pille. Ich dachte früher auch, es seien gerade zu Beginn meiner Ausbildung zum Gynäkologen, war die These, dass es Pillen gibt, die eine Dosis haben in der Hormonkonzentration, die ovulationshemmend ist.
Also der Eisprung findet nicht statt. Also es ist quasi kein Ei da, was von der männlichen Eizelle befruchtet werden
kann. Genau. Das war eine sogenannte Ovulationshemmdosis. Und ich habe das am Anfang auch geglaubt und habe nur diese Pillen gegeben, weil es kamen für mich nie Pillen, Pharmaka oder Spiralen in Frage, die früh abtreibend sind. Und dann habe ich das gegeben und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass sämtliche Pillen potenziell früh abtreibend sind. Und das waren sogar die ganz hochdosierten Pillen Anfang der 60er Jahre. Das habe ich lange Zeit danach in der Literatur gefunden, dass die vom Endometriumfaktor, also diesem Gebärmutterschleimhautfaktor, dann schon reden und sagen, im Fall, dass es doch zu einem Eisprung kommt, zu einer Befruchtung, wirkt dann diese Gebärmutterschleimhaut. Mhm. Und somit kann man sagen, dass jede Pille in dieser Hinsicht negativ zu beurteilen ist. Mhm.
Jetzt haben wir schon über die Antibabypille genommen, die Pille, die regelmäßig täglich eingenommen wird. Jetzt gibt es da aber noch die Pille danach. Was bewirkt die?
Die Pille danach ist heutzutage ein reines Gelbkörperhormonpräparat. Das ist eine sehr hohe Dosis dieses Gelbkörperhormons, die 50-fache Dosis einer Minipille. Die bewirkt, wenn man sie vor dem Eisprung nimmt, dass der Eisprung gehemmt wird. Mhm. Welche Frau weiß aber, ob sie den Eisprung schon gehabt hat?
Die wird ja meistens genommen, dachte ich, die Pille danach, wenn man das Gefühl hat, man hatte einen Eisprung und es könnte ein Ei da sein, was jetzt kurz nach dem Geschlechtsakt befruchtet werden könnte.
Genau. Mhm. Und wenn der Eisprung tatsächlich vorbei ist, das heißt, wenn der Eisprung so stattgefunden hat, dass auch eine Befruchtung hat stattfinden können, dann ist sie ebenfalls nidationshemmend, früh abtreibend.
Also verhindert die Einnistung in die Gebärmutter des bereits befruchten des Eins. Und hat sich jetzt eigentlich nach der Einführung der Pille danach, haben Sie das beobachtet oder gibt es da Zahlen, ob danach die Abtreibungsraten nachgelassen haben?
Das ist interessant. Wir haben im Prinzip alle erwartet, dass die Abtreibungszahlen gesunken seien. Und es gibt Studien, die eindeutig zeigen, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Bisher, wie das weitergeht, wissen wir nicht, denn die Pille danach wird unglaublich viel verabreicht. Sie ist auch in sehr vielen europäischen Ländern rezeptfrei. Deutschland hat zum Glück noch eine Rezeptpflicht, die Schweiz nicht mehr. In Frankreich wird sie sogar durch Krankenschwestern in den Schulen abgegeben. Das ist ein richtiger Boom. Mit der Zeit könnte es sein, dass die chirurgischen und dann chemischen Abtreibungen zurückgehen. Bis jetzt ist das nicht der Fall.
Und welche Nebenwirkungen hat die Pille danach, wenn Sie sagen, die 50-fache Dosis des Gelbkörperhormons wird dann verabreicht? 50-fache Dosis von dem, was eine Minipille?
Die Nebenwirkungen entsprechen im Prinzip der Pille, nur dass hier der Gelbkörperanteil allein verantwortlich ist für die Nebenwirkungen. Der Hormonhaushalt kommt natürlich tüchtig durcheinander. Das hat sicher auch Auswirkungen auf die Psyche durch solch hohe Dosen. Auch im Stoffwechsel spielen sich Vorgänge ab, die nicht zum Positiven sind. Es gibt Frauen, die nehmen diese Pille ein-, zweimal und verzichten danach darauf, weil es ihnen nachher sehr schlecht gegangen ist.
Die fatalen Nebenwirkungen von Pille und Spirale, unser Thema hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Mein Gast ist Gynäkologe, unser Gast ist Dr. Rudolf Ehmann, er ist uns aus der Schweiz zugeschaltet. Liebe Zuhörer, gleich geht es weiter. Da sprechen wir über die Wirkmechanismen der Spirale, über die Mechanismen, die erwünscht sind, aber auch die unerwünschten Nebenwirkungen. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen im Programm bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Heute mit der Gesundheitssendung. Das Thema, die fatalen Nebenwirkungen von Pille und Spirale. Wir sind im Gespräch mit Dr. Rudolf Ehmann. Er ist Gynäkologe und er ist Mitglied in der Schweizer Bioethikkommission der Bischofskonferenz. Zu den fatalen Nebenwirkungen, denke ich, kann man herausstellen, dass die Antibabypille auch schon bei jungen Frauen die Einnahme zu Todesfällen geführt hat, dadurch, dass sie Embolien, Lungenembolien ausgewirkt hat. Zu den fatalen Nebenwirkungen gehört sicherlich auch Unbefindlichkeiten und dass sich befruchtete Eizellen, und wir Christen glauben daran, sobald ein Ei befruchtet ist, bildet sich neues menschliches Leben in unserem Körper, dass diese befruchtete Eizelle sich nicht einnisten kann in die Gebärmutter und somit abgeht. Man spricht dann von einem Schwangerschaftsabbruch. Kommen wir nun zu den Nebenwirkungen der Spirale oder beziehungsweise überhaupt erstmal zum Wirkmechanismus der Spirale. Herr Dr. Ehmann, es gibt ja verschiedene Arten von Spiralen. Welche sind das?
Wir haben zunächst die reine Kunststoffspirale, dann die Kupferspirale und dann die Hormonspirale. Allen Spiralen gemeinsam ist, dass sie von der Gebärmutter als Fremdkörper empfunden werden, der ausgestoßen werden will, was allerdings eher selten gelingt. Der zweite Mechanismus ist eine mechanische chronische Entzündung der Gebärmutterschleimhaut und der Eileiter. Dadurch verändert sich die Zusammensetzung der Flüssigkeit in der Gebärmutterschleimhaut und den Eileitern, wodurch die Befruchtung schon, aber auch vor allem die Einnistung des Embryos gestört werden. Der Eileiter wird in seiner Beweglichkeit ebenfalls negativ beeinflusst, also herabgesetzt in der Beweglichkeit, sodass der Embryo langsamer transportiert wird. Entschuldigung. Die reine Kunststoffspirale, die stört die Entwicklung der befruchteten Eizelle. In 20% der Zyklen hat man vor der kurz dann einsetzenden Periode auch bereits einen positiven Schwangerschaftstest im Blut der Mutter nachweisen können, was für eine stattgehabte Befruchtung spricht. Andere Studien haben in der Hälfte der Fälle positive EPF, das heißt Early Pregnancy Factors, feststellen können, und zwar innerhalb von 6 bis 24 Stunden nach der Befruchtung wird der positiv. Damit waren auch hier befruchtete Eizellen nachgewiesen und der wurde dann nachher wieder negativ. Mhm. Das ist eindeutig ein Zeichen für eine Nidationshemmung durch die Spirale.
Also man nennt das die abtreibende Wirkung.
Die frühabtreibende Wirkung. Mhm. Bei der Kupferspirale haben wir eine Verstärkung der Entzündungsreaktion in der Gebärmutter und im Eileiter durch das Kupfer. Und hier sind auch negative Auswirkungen auf die Passage sowohl der Spermien wie auch der Eizellen nachweisbar. Die Einnistung des Embryos wird massiv beeinträchtigt. Es ist interessant, dass die Zahl der Rezeptoren, die habe ich schon genannt bei der Pille, in der Gebärmutter Schleimhaut erniedrigt wird durch die Kupferionen. Und das spricht dann dafür, dass die normalen Hormone nicht mehr richtig andocken können, beziehungsweise vermindert andocken können, was auch die Einnistung des Embryos beeinträchtigt. Die Kupferspirale ist so zuverlässig, dass sie häufig auch als Spirale danach genommen wird, also wie die Pille danach. Und die Kupferspirale in dieser Funktion ist sicherer als die Pille danach. Mhm. Von der Schwangerschaftsrate her kann man sagen, 2 von 100 Frauen unter der Kupferspirale werden jährlich schwanger. Die Hormonspirale, die hat als Hauptwirkung die Hormonfreigabe, das ist das Gelbkörperhormon. Die Gebärmutterschleimhaut wird dadurch ähnlich wie bei der Pille, viel dünner und unreifer, schlechter durchblutet und damit auch einnistungshemmend. Mhm. Bei jeder fünften Frau ungefähr wird diese Schleimhaut so atrophisch, das heißt dünn, dass sie keine Monatsblutung mehr hat. Das erlebt man fast noch häufiger als bei jeder fünften Frau. Das hat eine Studie ergeben. Diese Schleimhaut reagiert nicht mehr auf die Östrogene. Während ersten Monate hat man eine stärkere, verlängerte, unregelmäßige Blutung. Die wird später schwach und kann eben, wie gesagt, ganz aufhören. Es gibt auch anfänglich bei der Hormonspirale eine systemische Beeinflussung, das heißt auf den Körper durch diese Gelbkörperhormone. Und dadurch sind in der ersten Zeit die Hormonspiralen auch eisprunghemmend. Das ist interessant. Nach dem ersten Jahr sind 25 bis 35 Zyklen anovulatorisch, also ohne Eisprünge. In den ersten drei Monaten sogar 85%. Und dann nimmt das massiv ab, sodass die nidationshemmende, frühabtreibende Wirkung immer größere Bedeutung bekommt. Durch das Gelbkörperhormon wird auch der Schleim in der Gebärmutter, im Gebärmutterhalskanal eingedickt, wird aber dann, wenn es einen Eisprung gibt, wieder neutralisiert. Und unter der Hormonspirale werden 3 von 100 Frauen jährlich schwanger.
Wie sind im Gegensatz dazu die Zahlen der Pille, der Pearl-Index?
Bei der Pille ist der Pearl-Index nach Teichmann 0,6 bis 6. Normalerweise wird gesagt, es sei 0,02 bis 0,9. Teichmann, der ist der Chefarzt an der gynäkologischen Abteilung in Aschaffenburg, der hat ehrlicherweise gesagt 0,2 bis 6 und das ist sehr viel. Und das entspricht auch der Beobachtung in Studien, dass es bis zu 10% und mehr Eisprünge gibt. Das ist eine realistische Zahl.
Das heißt dann 6 von 100 Frauen.
Die ein Jahr lang
2 bis 6 von 100 Frauen.
0,2 bis 6 bei Teichmann.
Also weitaus niedriger als die bei der Spirale. Das war mir jetzt wichtig herauszuarbeiten.
Ja, das heißt, wenn man die Spirale nimmt mit 3 bei der Hormonspirale, dann sind die 6 von Teichmann natürlich doppelt so hoch.
Mhm. Lassen Sie uns noch ein paar Fragen klären zur Entscheidungsfindung. Ob Spirale oder die Pille, die Antibabypille. Wenn ich mir als Frau eine Spirale einsetzen lasse, dann kommt ein Fremdkörper in meinen Organismus. Wie wird der angenommen? Wie reagiert der Körper darauf?
Wie gesagt, es wird als Fremdkörper empfunden. Die Spirale möchte die Gebärmutter möchte diese Spirale ausstoßen. Das passiert zwar selten, was aber dann zusätzlich passiert. Die Spirale hat eine Reizentzündung der Gebärmutterschleimhaut. Da aus dem Muttermund-Halskanal 2 dünne Fäden herausschauen, die der Gynäkologe als Kontrollmechanismus wahrnimmt, um zu sehen, ob die Spirale noch richtig liegt, können an diesen Fäden, die nicht nur die Samenzellen aufsteigen, wenn es einen Eisprung hat, sondern auch Bakterien. Es gibt unter der Spirale häufig Gebärmutterschleimhautentzündungen und auch Eileiterentzündungen. Und diese Eileiterentzündungen führen zu vermehrt Eileiterschwangerschaften. Es gibt Arbeiten, die sagen, es sind 10-mal mehr Eileiterschwangerschaften unter der Spirale als ohne. Es gibt aber sehr viele Unfruchtbarkeiten auch. Wenn so ein Eileiter richtig infiziert ist, dann bilden sich auch Verwachsungen im Eileiter, um den Eileiter herum. Und der Eileiter verschließt sich und so haben wir eine eileiterbedingte Unfruchtbarkeit.
Und bemerken Frauen denn immer, dass sie eine Entzündung des Eileiters vorliegt oder kann die auch still im Körper ablaufen, dass ich einfach nur ein Unwohlsein fühle und mal ein bisschen Zwicken im Bauch, was ich nicht so richtig einordnen kann?
Je nach Ausmaß der Entzündung kann sie das spüren. Das heißt, bei der Kunststoff- und Kupferspirale spürt sie es wahrscheinlich fast immer. Bei der Hormonspirale, die ja auch ein Cortisonabkömmling ist, wie die Hormone in der Pille, wobei bei der Pille sind es nicht nur Gelbkörperhormone, sondern Östrogene, da gibt es nebst der Infektionsförderung, den Cortison fördert die Infektion und hemmt die Entzündung. Und der entzündungshemmende Effekt führt auch zu einer Schmerzabnahme. Und das ist dann der Haken, dass Frauen unter der Pille zum Beispiel häufig keine Schmerzen haben, wenn sie Eileiterentzündungen haben. Und so können diese Infektionen, Motten unter der Oberfläche und große Schäden anrichten. Man weiß zum Beispiel, dass unter der Pille die Chlamydieninfektionen, Tripperinfektionen massiv gefördert werden. Chlamydien, das sind ja die am weitesten verbreiteten Geschlechtskrankheiten oder die Geschlechtskrankheit, die weltweit am meisten verbreitet ist. Ich sehe das jetzt auch in Afrika, da haben wir täglich mit X Chlamydieninfektionen zu tun. Und diese führen zu einem großen Teil zur Unfruchtbarkeit. Und bei der Spirale, bei der Hormonspirale spielt dieser Cortison-Effekt zumindest am Anfang sicher auch eine Rolle. Mit der Zeit weniger, wenn die Konzentration des Hormons abnimmt. Und dann spüren diese Frauen diese Entzündungen. Leider wird dann nicht immer konsequenterweise die Spirale entfernt. Denn solange der Fremdkörper drin ist, wenn mal eine Infektion drin sitzt, kriegt man sie nur selten raus. Bei den Chlamydien ist es so, dass man sie zwar behandeln kann mit Antibiotika, die kriegt man aber selten ganz weg, es sei denn, man behandelt monatelang mit Antibiotika.
Dann sagten Sie, es gibt drei Arten von Spiralen, die Kunststoffspirale, die Kupferspirale und auch die Hormonspirale, die in die Gebärmutter eingesetzt werden durch einen Gynäkologen. Frage, wie lange bleibt die Spirale in der Gebärmutter? Wie lange kann eine Frau eine Spirale tragen?
Heutzutage gilt ungefähr 5 Jahre. Und das ist eine lange Zeit. Allerdings bei der Hormonspirale kann es sein, dass es nur 2 bis 3 Jahre sind.
Herr Dr. Ehmann, die fatalen Nebenwirkungen von Pille und Spirale, das ist unser Thema heute. Sie sind unser Fachmann, Sie sind Mediziner, Sie sind Gynäkologe. Wir gehen die Frage von der medizinischen Seite heute an, denn als Christen müssten wir uns natürlich auch fragen, ist die Spirale und auch ist die Antibabypille für uns grundsätzlich erlaubt? Aber wir sehen, dass gerade in den westlichen Ländern Spirale und auch Antibabypille bei vielen Frauen als Möglichkeit der Empfängnisregelung, man muss sagen Empfängnisverhütung, genutzt wird. Herr Dr. Ehmann, was sind denn jetzt mögliche alternativen Methoden zur Empfängnisregelung, die Sie als Gynäkologe empfehlen können zu Pille und Spirale?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir mit Pille, Spirale dermaßen große Handicaps haben, wie schon ausgeführt, sowohl in der Wirkungsweise, die frühabtreibende Wirkung, wie auch in den Nebenwirkungen, dass ich mir gesagt habe, das ist im Prinzip nicht vertretbar, medizinisch gesehen. Und ich habe gesehen, dass wir mit der natürlichen Empfängnisregelung, zum Beispiel der symptothermalen Methode nach Professor Rötzer, beste Erfahrungen haben. Das hat auch die Weltgesundheitsorganisation erkannt und hat die natürliche Empfängnisregelung, dort vor allem die Billings-Methode, die Schleimbeobachtung, als so sicher angesehen, dass sie sie empfiehlt. In der dritten Welt haben wir damit wesentlich mehr Erfolge als mit Pille und Spirale. Die Frauen in der dritten Welt haben noch so viel natürliches Empfinden, dass sie sehr skeptisch sind, solchen Eingriffen im Körper, im gesamten Körper, solche Eingriffe zu akzeptieren und lehnen sie primär in der Regel ab. Und die haben dann eher ein Gehör dafür, dass man natürlich die Geburten regeln kann. Und da haben wir große Erfolge.
Lassen Sie uns noch mal auf die Wirkung und auch die Nebenwirkungen von Spirale und Pille zu sprechen kommen. Sicherlich kommen auch viele Frauen, kamen zu Ihnen in die Praxis wegen unerfülltem Kinderwunsch. Nun könnte man sagen, ach, ist da nicht auch die Pille oder die Spirale mit ein Auslöser? Was weiß man darüber auch?
Man weiß darüber, dass durch die Spirale vor allem diese Infektionen, die ich erwähnt habe, zu Eileiterverschlüssen führen. Wir haben sehr viele eileiterbedingte Unfruchtbarkeiten bei der Spirale. Wir haben das aber auch bei der Pille, und zwar nicht nur durch die Pille selbst, sondern indem die Pille die Freizügigkeit in der Sexualität gewaltig gefördert hat, dass heutzutage Jugendliche X-Partnerwechsel vornehmen und je mehr Partnerwechsel, umso eher werden Geschlechtskrankheiten wie zum Beispiel die Chlamydien übertragen. In Afrika haben wir ja auch eine Promiskuität, die gewaltig ist. Und wir haben dort das große Problem der Unfruchtbarkeit. Wir haben dort kein Problem der Überbevölkerung, sondern der Unfruchtbarkeit. Und sie glauben nicht, wie viele Frauen täglich kommen und behandelt werden wollen wegen der Unfruchtbarkeit. Und das ist der überwiegende Anteil mit verschlossenen Eileitern. Und wir operieren fast tagtäglich solche Frauen. Wir könnten fast Tag und Nacht operieren, wenn wir alles operieren könnten, was wir wollten, was wir müssten. Aber diese Frauen müssen alles selbst bezahlen und die meisten haben ja nicht das Geld dazu.
Wen meinen Sie, wenn Sie sagen wir, weil Sie sind in Afrika tätig, so viel ich weiß, ehrenamtlich?
Ja, ich bin in Afrika tätig, in einem Spital von spanischen Dominikanerinnen. Und die haben ein vorbildliches Spital aufgebaut, auch ethisch. Das ist fantastisch. Es gibt keine Abtreibungen, es gibt keine Pille, keine Spirale. Das Vertrauen der Bevölkerung ist sehr groß. Und wir sind dort sowohl für die Geburtshilfe wie die Gynäkologie verantwortlich, die Ärzte, die dort tätig sind. Und wir müssen enorm viel Unfruchtbarkeiten operieren, die Ärzte dort.
Lassen Sie uns auch noch mal darauf zu sprechen kommen, dass die Antibabypille wie auch die Spirale die Monatsblutung verringern oder sogar sie überhaupt nicht mehr auftritt. Wie wichtig ist die Blutung für die Frau und was kann das für Spätfolgen haben, dass diese Blutungen ausbleiben?
Die Frage ist interessant insofern, als die ersten Pillen, die in Costa Rica zum Beispiel entwickelt wurden, beziehungsweise eingesetzt wurden, Haiti auch, dass diese Pillen konzipiert waren, in dem Sinne, dass die Menstruation ganz ausgeblieben ist. Die Erfinder der Pille, die dachten, die Blutung ist lästig für die Frauen, die schaffen wir doch ab. Nach kurzer Zeit sind die Frauen gekommen und haben gesagt, das ist unnatürlich, ich habe keine Blutung mehr. Und dann haben die umgeschaltet und haben gesagt, gut, dann geben wir die Pille nur 21 Tage, machen 7 Tage Pause, dann gibt es eine künstliche Blutung und dann setzen wir die Pille wieder ein. Die ist enorm wichtig. Was das für Spätfolgen haben kann, gerade bei einer Spirale, die dann über Jahre hinweg die Schleimhaut praktisch immer tief hält, wie die Hormonspirale, da kann es sein, dass diese Schleimhaut längere Zeit braucht, bis diese Schleimhaut wieder rezeptiv ist, das heißt wieder empfängnisfähig. Das kann also dann auch auf die Fruchtbarkeit eine Auswirkung haben.
Also das denkt man sich ja, ach, ich lasse mir eine Spirale setzen, trage ich ein paar Jahre, dann bin ich soweit, dass ich sage, ja, ich möchte Mutter werden und dann kann der erwünschte Effekt einfach ausbleiben und es einige Jahre, Monate bis Jahre dauern, bis sich der Kinderwunsch einstellt. Lassen Sie uns eine Hörerin noch mit in die Sendung einbeziehen. Aus Stuttgart hat uns Frau Paul erreicht. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Paul.
Grüß Gott, Herr Doktor. Ich hätte gern zwei Fragen Ihnen stellen. Es geht um eine Sache. Ich bin Opfer von dieser Pille. Sagen Sie mir, wie durchschnittlich eine Frau darf Pille nehmen, um nachher Krebs zu kriegen?
Wie lange sie es nehmen soll?
Bitte?
Wie lange vielleicht eine Frau die Pille genommen haben muss, dass man sagt, die Pille ist Auslöser für einen Krebs. Aber ich denke, das ist eine sehr spezifische Frage, ob die Medizin das so genau sagen kann, Herr Dr. Ehmann.
Also es gibt Studien bereits aus San Francisco in den Jahren 79, 80, 82. Da haben diese Forscher festgestellt, dass wenn die Pille über 4 bis 8 Jahre und länger eingenommen wird, vor der ersten ausgetragenen Schwangerschaft, dass dann die Brustkrebsrate deutlich erhöht ist. Also es kommt auf den Zeitpunkt der Ersteinnahme an und ob sie mehrere Jahre genommen wird. Und das sind häufig die Frauen, die dann schon mit 35 bis 40 Jahren einen Brustkrebs haben.
Jetzt ist noch eine Frage. Frauen, die nehmen die Pille, die haben große Probleme nachher in Schwangerschaft. Warum so diese Hormonwirtschaft im Organismus total durcheinander ist.
Die Hormonwirtschaft, wie Sie sagen, ist am Anfang natürlich völlig durcheinander. Das heißt, man sagt, oder sagt der Pille nach vielmehr, dass sie den Zyklus reguliert und kontrolliert. Sie reguliert den Zyklus nur im Sinne eines Ersatzzyklus. Die natürlichen Hormone werden weitgehend unterdrückt. Je tiefer dosiert die Pille ist, umso weniger. Aber es ist im Prinzip nicht mehr der körpereigene Hormonhaushalt, der wirkt, sondern die Pillenhormone. Wenn man die Pille absetzt, kann es sein, dass es sehr schnell wieder geht, bis die Periode kommt. Es gibt aber auch eine sogenannte Postpillamenorrhoe, das heißt ein Ausbleiben der Periode über mehrere Jahre. Es gibt alle Varianten hier, denn jede Frau ist anders und es gibt noch keine Pille, die genau auf die jeweilige Frau angepasst ist. Das wäre viel zu teuer, das wird auch nie kommen.
Und ist noch eine Frage. Warum, was betrifft diese Schwangerschaftsverhütung, warum plus Frauen sind gefragt? Gibt da keine Methode für Männer? Habe ich was gehört, dass bei Männern kann man ganz kleine Eingriff machen, das sogenannte Eierleitung bei
Samenleiter.
Ja, Einbindung. Diese Sache wird nachher rückgängig gemacht worden und das macht genau gleiche Sicherheit. Warum ist das nicht so populär wie plus alles für Frau?
Also man kann sagen, man kann mit den Männern viel weniger machen als mit Frauen. Das ist ein Grund. Und da Frauen natürlich schwanger werden und nicht Männer, entziehen sich die Männer weitgehend dieser Verantwortung. Es gibt schon das Prinzip der Pille für den Mann. Das hat auch Professor Gerassi, das ist einer der Erfinder der Pille, der Entwickler der Pille, vergangenes Jahr in Zürich gesagt, als er zum 175-jährigen Jubiläum der Universität Zürich kam und einige Vorträge gehalten hat. Der hat gesagt, wir haben im Prinzip die Pille für den Mann. Man hat aber Angst vor juristischen Folgen beim Mann viel mehr als bei der Frau und deswegen wird diese Pille noch nicht herausgegeben. Ich bin auch überzeugt, dass die Männer die Pille viel weniger nehmen würden als die Frauen.
Wir bedanken uns bei Frau Paul für ihre Fragen. Frau Paul aus Stuttgart war das. Frau Paul, vielen Dank. Jetzt gehen wir von Stuttgart nach München. Da ist Frau Frebertz am Telefon. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Frebertz.
Und zwar meine Frage, also es geht um meine Tochter, die ist 13, die hat zu viel männliche Hormone und da ist Blut abgenommen worden und dann ist eben rausgekommen, dass sie eine Insulinresistenz hat. Und da muss sie jetzt die Tabletten Metformin nehmen.
Ja.
Und dann hat die Ärztin gemeint, wenn das nicht hilft, müsste man die Pille noch dazugeben. Mhm. Und das möchte ich eigentlich nicht. Jetzt wollte ich mal Ihre Meinung hören.
Ja. Also das Metformin, das ist wahrscheinlich das polyzystische Ovar-Syndrom, das sie hat. Das Metformin ist, weil Insulinresistenz bekannt ist bei diesem PCOS, das Mittel der Wahl. Und man hat damit große, große Erfolge. Auch Frauen, die schwanger werden wollen und bis anhin, bis das Metformin zum Einsatz kam, nicht schwanger wurden, die werden bis zu 80% schwanger unter Metformin. Das ist nicht das Problem ihrer Tochter im Moment, denke ich. Also ich glaube, man kann das Metformin mit gutem Gewissen einsetzen. Die Dosis muss stimmen. Dass man die Pille dazu gibt, das ist selten. Das heißt, es war bisher häufig, aber ist immer seltener. Es gibt allerdings auch andere Hormone analog der Pille, die man einsetzen kann. Es muss nicht unbedingt die Pille sein.
Okay.
So lange wie möglich auf die Pille verzichten.
Genau, aber das möchte ich eigentlich nicht. Okay.
Ja, Sie wollen verzichten auf die Pille, oder?
Ja, also ich will das nicht, aber die Ärztin hat gemeint, wenn das eben nicht hilft, dann müsste man das dazugeben.
Genau, dann stimmt es. Habe ich Sie richtig verstanden.
Genau.
Ja, das ist gut, ja.
Aha. Okay, dann danke.
Alles Bitte Gute, gerne. Frau Frebertz. Schöne Grüße nach München.
Danke.
Ja, also ich möchte noch zwei Sachen ergänzen. Das ist die Libido-Störung durch die Pille. Das ist sehr häufig, dass die Frauen die Pille nehmen, nachher keine Lust mehr haben auf die Sexualität und auch natürlich im Sexualakt dann nicht mehr diesen Erfolg haben, wie das ohne Pille geht. Das ist dadurch bedingt, dass ein Sexhormon-Binding-Globulin erhöht ist und dadurch die Hormone wegbindet. Dadurch wird diese Libido gesenkt. Dann nehmen die Frauen praktisch etwas für etwas, was ihnen nichts mehr sagt. Mhm. Das ist an sich eine Art Selbstüberlistung. Die Frauen wissen das gar nicht. Die merken das erst im Laufe der Zeit. Und der Clou bei der Sache ist, dass man bis anhin gedacht hat, dass das rückgängig wird, gemacht wird, quasi nach Absetzen der Pille. Und es gibt es eine Studie, die zeigt, dass recht viele Frauen ein Leben lang dann unter dieser Libido-Senkung, Absenkung leiden. Und das sollte natürlich nicht sein. Also ich würde schon rein aus diesem Grund meiner Frau zum Beispiel die Pille nie geben. Nur als Beispiel. Die andere Ergänzung ist die, dass diese Hormone der Pille, vor allem das Östrogen, das in meisten Pillen enthalten ist, das Ethinylestradiol, nur ganz geringfügig abgebaut wird im Körper und wenn es dann im Urin oder im Stuhl ausgeschieden wird, in den Kläranlagen auch fast nicht abgebaut werden kann. Und dieses Ethinylestradiol ist der stärkste endokrine Disruptor, das heißt, das sind Östrogen oder östrogenähnlich wirkende Substanzen. Davon gibt es rund 500, es werden bald noch mehr sein, aber das Ethinylestradiol ist der stärkste und in Kombination mit anderen solchen Disruptoren hat das enorme Auswirkungen auf die Ökologie, auf die Tierwelt, auch auf den Menschen. Die Samenzelldichte hat innerhalb der letzten 50 Jahre um 50% abgenommen. Und dieses Ethinylestradiol ist...
Was heißt das konkret?
Das heißt, dass die Unfruchtbarkeit bei den Männern massiv zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Und es sind nicht mehr nur die Frauen, die den größten Anteil der Unfruchtbarkeit darstellen, sondern die Männer zunehmend auch. Und dieses Ethinylestradiol ist in extrem tiefen Dosierungen wirksam, bereits bei 0,1 Nanogramm.
Herr Dr. Ehmann, ich merke, ein großes Thema. Wir könnten noch eine ganze Weile darüber sprechen, noch eine Stunde locker füllen. Auch viele Hörer haben sich gemeldet, die noch zu Wort kommen wollten. Doch wir sind am Ende. Die fatalen Nebenwirkungen von Pille und Spirale war heute unser Thema. Danke, dass Sie unser Gast waren. Herzliche Grüße in die Schweiz.
Gern geschehen. Und ebenfalls herzliche Grüße nach München.
Liebe Zuhörer, das war die Auftaktsendung zur Woche für das Leben, die am vergangenen Samstag begonnen hat. Mit der Woche für das Leben engagieren sich die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland vom 21. bis 28. April für den Wert und die Würde des menschlichen Lebens. Der Schutz des Lebens ist auch Radio Horeb ein großes Anliegen. Daher beteiligen wir uns daran und führen Interviews mit interessanten Themen zum Anrufen und Mitreden. Heute war unser Thema die fatalen Nebenwirkungen von Pille und Spirale. Gast war der Gynäkologe Dr. Rudolf Ehmann aus der Schweiz. Er ist Mitglied der Bioethikkommission der Schweizer Bischofskonferenz. Das Interview, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Dr. Ehmann können Sie in voller Länge zeitunabhängig erneut anhören, wenn Sie auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org oder Podcast anklicken. Dort können Sie die Sendung zeitunabhängig herunterladen. Ein CD-Mitschnitt schicken Ihnen gerne meine Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst zu. Der CD-Dienst ist jetzt erreichbar unter der 0700 7525 7520. Die Kollegen vom CD-Dienst sind immer am Vormittag für Sie da, von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, am Nachmittag, auch heute am Montag, am Dienstag und am Donnerstag von 13 bis 16 Uhr und am Mittwochnachmittag sogar von 13 bis 18 Uhr. Auch morgen um 10 Uhr erwartet Sie ein weiteres spannendes Interview anlässlich der Woche für das Leben mit Christian Aufiero über die wirksame Beratung und Hilfe für Schwangere in Konflikt. Liebe Zuhörer, jeden Tag suchen tausende schwangere Frauen im Internet und nach Informationen über Abtreibung. Und Warum stehen Sie vor dieser Entscheidung? Dieser Frage gehen wir in dieser Sendung nach. Und welche Fragen haben diese Frauen und wie kann man ihnen helfen? Morgen ist Anjuta Engert im Gespräch mit Christian auf Jero von Profemina über die erfolgreiche Praxis einer christlichen Beratungsorganisation, die im vergangenen Jahr fast 2000 schwangere Frauen beraten hat. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und auch Ihre Anrufe.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.